Ich hatte das Vergnügen, in meinem Heimatland und in meiner Heimatstadt und auch mit meinen Geschwistern viel Zeit zu verbringen. Das hat mir auch, denke ich, sehr gut getan. Eines der Themen, das immer wieder in meinen Gesprächen mit meiner Familie und auch mit Freunden in meinem Heimatort in Kanada auftraten, war die Situation, die meine Heimatgemeinde gerade zu bewältigen versucht. Der Gott vor circa 35 Jahren hatte diese Gemeinde ein neues Gemeindehaus gebaut. Der Gottesdienstraum umfasste circa 800 Plätze und sie hatten circa 350 Mitglieder damals. Also sie hatten diese Kirche gebaut mit der Perspektive, dass sie wachsen wollten und da sollte Raum sein für Menschen, die dazukommen wollten. Und die Gemeinde damals war in einer Aufbruchstimmung. Sie wuchs in ihrer Mitgliederzahl in den Jahren danach bis weit über 400 Mitgliedern. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie viele es dann zuletzt waren. Aber ich schätze mal mindestens 450, vielleicht sogar noch viel mehr, ich weiß es nicht genau. Ein Merkmal dieser Gemeinde war, dass sie, solange ich denken kann, zweisprachig war. Über die Jahre wanderten immer wieder Mennoniten aus Paraguay in unser Ort zurück und viele wurden Mitglieder in unserer Gemeinde, weil wir eben auch einen deutschsprachigen Gottesdienst hatten. Es gab also beides, ein englischer Gottesdienst und auch ein deutschsprachiger Gottesdienst. Ursprünglich besuchten viele Mitglieder beide Gottesdienste, weil sie auch beide Sprachen noch kannten. Eine rege Jugendarbeit ging von dieser Gemeinde aus. Sie besitzt nämlich ihre eigene Turnhalle. In den 90er Jahren kamen weitere deutschsprachige Mitglieder wieder von Paraguay, aber dieses Mal auch von Deutschland, die in Kanada einwanderten. Und der deutschsprachige Gottesdienst wurde dann zum Hauptgottesdienst oder zum bestbesuchten Gottesdienst in dieser Gemeinde. Und nun begannen ja auch dann die theologischen Differenzen, sich in dieser Gemeinde Raum zu verschaffen. Und über den Jahren nahmen sie sogar zu, bis vor einigen Jahren, als die Gemeinde unter diesen entstehenden Konflikten dann zerbrach. Inspiriert von dem deutschsprachigen Pastor wurde ein Keil im Leitungsteam getrieben, der letztendlich zu einer Gemeindespaltung führte. Doch als es zur Spaltung kam und die deutschsprachigen Mitglieder diese Gemeinde verlassen wollten oder verließen, konnte der konfliktbereite Pastor diese Gemeinde nicht geschlossen in einer neuen Gemeindegründung führen, wie er es sich ausgemalt hatte. Die Mitglieder zerstreuten sich in diesem Ort. Sie gingen einfach in verschiedenen Gemeinden. Manche gingen sogar in einer englischsprachigen Gemeinde. Und darüber sind bis heute sehr viele sehr verwundert. Heute, nun einige Jahre nach dieser schmerzlichen Erfahrung, versuchen die Dagebliebenen, sich neu auszurichten, neu zu finden, haben einen jungen Pastor, wie wir auch, angestellt und machen jetzt ganz neue Schritte, tun ganz neue Schritte in die Zukunft, suchen ihren Platz wieder in diesem Ort, ihren Dienst in diesem Ort sein soll. Warum erzähle ich euch das? Konflikte, die nicht miteinander, sondern gegeneinander geführt werden, sind zerstörerisch. Sie zerstören nicht nur persönliche Beziehungen, sondern auch christliche Gemeinden, weil man irgendwann anfing, den Blick für Christus und seine lebendige, gute Nachricht außer Acht zu lassen. Unser heutiger Predigttext ist ein Schlusswort des Apostel Paulus an die Korinthergemeinde, die er gegründet hatte. Wer die beiden Korintherbriefe schon mal gelesen hat, weiß, was für eine turbulente und quirlende Gemeinde diese war. Die Korinthergemeinde hat Paulus wohl schon so manch eine schlaflose Nacht auch beschert. Diese Gemeinde stand schon immer in der Gefahr, vom Evangelium abzugleiten, von diesem Evangelium, die Paulus ihnen offenbart hatte. Streitigkeiten unter den verschiedenen Parteien, die sich gebildet hatten, drohten diese Gemeinde immer wieder zu zerreißen. Sogar die Autorität des Apostel Paulus wurde in Frage gestellt. Und Paulus fühlte sich genötigt, sich zu rechtfertigen, sich zu verteidigen. Manche kritisierten ihn dafür, dass er nicht so sehr oder nicht so profiliert predigen konnte wie die Superapostel, wie Paulus sie nennt im 2. Korintherbrief, es tun konnten. Andere warfen ihn vor, dass er hervorragende Briefe schreiben konnte, aber wenn er dann persönlich erschien, einfach eine schlechte Figur abgab und rumstotterte. Er hatte versucht, sich zurückzunehmen, um einen Bruch in dieser Gemeinde zu riskieren, nicht zu riskieren. An manchen Stellen im 2. Brief, und manche Theologen sagen, es sind ja eigentlich 3 Briefe, also 2 Briefe in dem 2. enthalten, also insgesamt 3 Briefe, die Paulus geschrieben hat. An manchen Stellen in diesem 2. Korintherbrief wird die Sprache des Apostel Paulus doch sehr hart. Er droht die Gemeinde sogar, warnt sie und scheint vor Wut nur so zu schäumen. Beim nächsten Besuch will er kein Blatt vor den Mund nehmen und auch niemanden mehr schonen. Umso erstaunlicher hören wir am Schluss dieses 2. Briefes nun versöhnliche Worte und Töne, die in seinem Brief doch spärlich vorhanden waren. Und es ist sowohl unser Wochenspruch als auch unser Predigttext heute. Silke hat es uns ja schon vorgelesen, aber ich lese jetzt die Verse 11 bis 13 aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 13. Zuletzt, Brüder und Schwestern, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen, habt einerlei Sinn, haltet Frieden. So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss, es grüßen euch alle Heiligen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Dieser Abschluss des 2. Korintherbriefes wirkt nach all den harten Aussagen des Briefes von Paulus wie eine Besinnung auf das Wesentliche. Der Segen, mit dem Paulus nun abschließt, wirkt beruhigend, wie die Stille nach einem Sturm. Diese letzten Anweisungen, die typisch für Paulus sind, wenn er seine Briefe abschließt, laden die Gemeinde in Korinth ein, sich nicht hinter festgefahrenen Meinungen zu verschanzen, sondern sich einander zu öffnen. So wird Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Der abschließende Segenswunsch für diese Korinther Gemeinde mit all ihren Auseinandersetzungen und Fragen wirkt auf mich wie ein Bekenntnis, wie eine Zusammenfassung von dem Glauben des Apostel Paulus. Man könnte auch sagen, er formuliert das Wesentliche, worum es im Glauben geht, in einem kompakten Satz. Ein Satz, der zu einem Segensspruch für uns geworden ist, aber der eine grundsätzliche Haltung unter den Christen in Korinth prägen soll. Wer sich darauf besinnt, kann sicherlich besser die Meinung seines, ihres Streitpartners, Streitpartnerinnen hören und gelten lassen und gleichzeitig auch die eigene Meinung besonnener formulieren. Dieser abschließende Segensspruch, auf den ich unsere Gedanken heute konzentrieren möchte, wurde in den ersten Jahrhunderten nach Christi zu einem Schlüsselvers, um die Lehre der Dreieinigkeit im christlichen Glauben zu festigen. Deshalb wurde auch dieser Bibeltext für den heutigen Sonntag Trinitatis, Dreieinigkeit, gewählt. Aber wir müssen fairerweise zugeben, dass die Bibel keine Lehre der Dreieinigkeit Gottes enthält. Es sind nur Andeutungen wie diese im zweiten Korintherbrief, die uns verstehen lassen, dass Gott in seiner unfassbaren Größe sowohl im Himmel als himmlischer Vater und auf Erden in der Person Jesus von Nazareth und als immer gegenwärtiger Heiliger Geist beschreiben lässt, aber sich nie einfangen oder darauf reduzieren lässt. Ich glaube, Rahel, unsere älteste Tochter, war ungefähr 3 Jahre alt, als sie während dem Lesen der Gute-Nacht-Geschichte rutschte und mir die Frage stellte, wie das denn sein könnte, dass Gott im Himmel ist und gleichzeitig auch in Jesus und auch im Heiligen Geist. Schon in diesem frühen Alter stellte sie uns diese kritische Frage, weil sie wissen wollte, welcher dieser Dreien dann nun wirklich Gott sei. Ob wir sie damals befriedigen konnten? Ich glaube ja, aber ob es wirklich eine gute Antwort war, weiß ich immer noch nicht. Obwohl Paulus in diesem Segensspruch die Dreieinigkeit Gottes andeutet, tut er es meines Erachtens vielmehr in einem seelsorgerlichen Sinn, als dass er am Schluss noch eine theologische Lehre präsentiert. Seelsorgerlich spricht er die Gemeinde an, weil er selber zusammen mit der ganzen Gemeinde sich in der Gegenwart Gottes stellen möchte. Er schließt sich mit ein. Diese allüberragende Gemeinschaft, die er in Jesus Christus, Gott und den Heiligen Geist sieht, überstrahlt allen Streit und alle Uneinigkeit, die zwischen den Christinnen und Christen in Korinth immer wieder bestehen mag. Dass es zu Streit zwischen uns Christinnen und Christen kommt, sollte uns auch heute nicht so sehr überraschen. Jede Beziehung ist auch eine Auseinandersetzung ausgesetzt. Unsere Persönlichkeiten sind eben verschieden und sehr vielfältig. Wen wundert es also, dass es da auch verschiedene Meinungen gibt? Doch Paulus scheint uns hier zu sagen, dass es entscheidend ist, dass wir das gemeinsame Streiten als einen Streit miteinander und nicht gegeneinander verstehen. Jede und jeder von uns bringt ja seine und ihre ganz persönliche und ganz individuelle Geschichte und Perspektive mit, wenn es darum geht, unser Verständnis von Gottes Wirken in unserem Leben zu beschreiben. Die Gemeinde Jesu Christi soll und muss vielfältig sein. Schon deshalb, weil wir so verschiedene Menschen sind und so unterschiedliche Lebenserfahrungen gemacht haben. Mein eigener Glaube ist eindeutig durch die Lebenskrisen geprägt worden, die ich in meiner Familie und in meinem Leben durchlitten habe. Und für dich wird es wohl nicht anders sein, aber deine Lebenserfahrungen sind nicht deckungsgleich mit meinen. Darum, die Gemeinde Jesu Christi ist und soll vielfältig sein. Wir sind eine bunte und vielfältige Gemeinschaft von Menschen, die sich in einer Gemeinschaft mit dem vielfältigen Gott rufen lassen. Schließlich ist doch Gott selber in sich bunt, lebendig, vielfältig. Vater im Himmel, Mensch auf Erden und Geist überall. Das ist die Aussage des heutigen Sonntags Trinitatis, Tag der Dreieinigkeit oder der Dreifaltigkeit, wie man es auch sagen kann. Was mich aber nun wundert beim Meditieren dieses Segensspruches des Apostel Paulus ist, dass wir seine Worte intuitiv korrigiert haben. Manche Pastoren und Pastorinnen beginnen oder schließen den Gottesdienst mit diesem Segensspruch und benutzen die folgenden Worte: Die Gnade Gottes, unseres Vaters, die Liebe Jesu, unseres Herrn, und die lebensspendende Kraft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Und wahrscheinlich würden wir sagen, dass nichts Falsches gesagt ist es auch nicht. Aber es ist ein bisschen anders, als Paulus es gesagt hat. Es klingt fast wie eine Zitierung seines Wortes. Aber vielleicht ist euch schon dieser Unterschied aufgefallen. Plötzlich wird von der Gnade Gottes gesprochen und Gott wird ergänzt mit unseres Vaters. Es wird auch von der Liebe Jesu gesprochen, statt wie bei Paulus von der Liebe Gottes. Mein Eindruck ist, dass wir Theologen dazu neigen, die Dreieinigkeit in diesem Segensspruch klarer zum Ausdruck bringen zu wollen und formulieren es deshalb ein bisschen um. Aber wollte Paulus das? Und warum formuliert Paulus es so, wie er es eben tat? Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Paulus macht mit diesem Segensspruch drei Aussagen. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi sei mit euch. Ich selber spreche sicherlich viel mehr von der Gnade Gottes als von der Gnade Jesu Christi. Für Paulus war es die Begegnung mit Jesus Christus auf dem Weg nach Damaskus, die seinem Leben fortan prägte. Und ich glaube, deshalb formuliert er es, wie er es eben formuliert. In dieser Begegnung mit Jesus erlebte er die Gnade, die ihn nicht verurteilte. Er war ja dabei, die Jünger Jesu zu verfolgen. Sondern es ist die Gnade, die ihn zu neuem Leben auferstehen ließ. Diese Gnade wurde durch Jesus in den Begegnungen mit den unterschiedlichsten Menschen immer wieder erlebbar. Davon erzählen uns die Evangelisten. Ob Frau oder Mann, ob Prostituierte oder Zöllner, Finanzbeamte, oder ob reich oder arm, ob Jude oder Nichtjude, ob gelehrter Pharisäer oder arbeitender Fischer, Jesus begegnet sie alle, ohne sie zu verurteilen. Und er lädt sie ein, ihr Leben neu auf den liebenden Gott auszurichten. Zweite Aussage: Die Liebe Gottes sei mit euch. Gottes Liebe wird in Jesus Christus erkennbar und erfahrbar. In Jesus Christus nimmt Gott menschliche Gestalt an und wendet sich uns zu. In Jesus schenkt er uns seine Liebe. Es ist diese Liebe, die uns verwandelt zu Menschen im Sinne Gottes und uns Menschen werden lässt in diesem Sinne. Und die dritte Aussage: Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Gottes Geist in unserer Mitte schafft Gemeinschaft, wie das Wesen Gottes in sich schon ist. Diese heilige Gemeinschaft überwindet Streitigkeiten oder will es zumindest. Sie führt uns zu einer Gemeinschaft in versöhnter Verschiedenheit. Gottes Geist kleidet uns neu ein mit göttlichen Eigenschaften, die Hass, Bosheit, Überheblichkeit überwindet und uns zu liebenden Menschen werden lässt. Auf dieses versöhnte Wunder hofft der Apostel Paulus in Korinth. Denn es ist ein Wunder, wenn es geschieht. Ein Wunder, das auch mitten unter uns immer wieder Wirklichkeit werden mag. Es ist nicht verwunderlich, dass wir Christen miteinander streiten. Verwunderlich ist, wo wir gegeneinander streiten, statt miteinander. Verwunderlich ist, wo wir die Gnade Jesu Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes keinen Lebensraum in unserer Mitte schenken. Denn da beginnt die Zerstörung, die Trennung und der Hass, wie ich in meiner Heimatgemeinde wieder hörte und feststellen musste. Lassen wir es uns von Paulus noch einmal sagen: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.